Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich jetzt auch auf die Politik der Notenbanken aus. Die Leitzinsen werden aktuell in diesen Krisenzeiten nicht angefasst. Wo stehen die Märkte? Und dauert der Krieg vielleicht womöglich doch länger als am Anfang gedacht? Was das wieder für Folgen hat, darüber spreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baader Bank. Schön, Sie hier zu sehen.
Danke für die Einladung, Herr Koch.
Sehr, sehr gerne. Die Unsicherheiten, die natürlich alle Kriege und Krisen mit sich bringen, die haben jetzt die Notenbanken auch dazu veranlasst, Leitzinsen nicht anzufassen, also nicht zu senken, wie es ja vielleicht mal angedacht war, sondern vielleicht sogar in der Jahresperspektive eher zu erhöhen. Welche Auswirkungen hat das dann wiederum auf die Börsen und Märkte?
Zinsen sind wichtig, definitiv, gerade für die Aktienmärkte. Zinsen sind ja die Alternativanlageform zu Aktien. Je höher der Zins, desto attraktiver ist Zinssparen. Umgekehrt, umso attraktiver ist der Aktienmarkt. Die Notenbanken, die versuchen jetzt durch diese Unsicherheit hindurch zu blicken. Ich könnte es anders formulieren. Die Notenbanken haben null Bock, die Zinsen zu erhöhen, weil die Verschuldung viel zu hoch ist, weil die Konjunktur wackelt. Da muss man nicht auch noch zusätzlich dann auch noch Öl ins lodernde Feuer der Konjunkturschwäche gießen. Also sie wollen es nicht. Die Hoffnung ist natürlich da. Und interessanterweise, wenn der US-Notenbankchef auf zwei Dinge verweist. Erstens, dass KI für eine gewisse Inflationsentspannung sorgt durch Effizienzverbesserungen, und der Verweis, dass Amerika ja Nettoexporteur von Energie ist, also der Inflationsdruck nicht ganz so groß ist, zeigt das sehr klar. An sich habe ich keine große Lust, die Zinsen zu erhöhen, weil es die Büchse der Pandora noch mehr aufmacht.
Der DAX hat ja schon einiges verloren. Wir sind erst unter die 25.000, dann unter die 24.000 und dann sogar unter die 23.000 am vergangenen Donnerstag gegangen. Kann es da richtig noch zu einem deutlichen Crash kommen?
Theoretisch ist ja alles möglich. Der schwarze Schwan ist immer möglich. Aber es gibt ja zwei Dinge. Es gibt auf der einen Seite die rationale Sichtweise, die dafür sorgt, an sich hat niemand Interesse an langen Krieg. Niemand. Auch die Iraner nicht, niemand. Aber wir wissen auch, der emotionale Faktor, der ideologische, vielleicht der religiöse Faktor ist so groß, dass man dann doch weitermacht. Ja, die Länge des Krieges ist jetzt nicht zu bestimmen. Ja, wir haben allerdings nach wie vor zwei Trümpfe. China braucht das Öl aus dem Nahen Osten. Das heißt, der Druck auf Teheran ist dann groß, die Straße von Hormuz nicht dicht zu machen. Und Donald Trump kann natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen, der Krieg ist beendet, wir haben unsere Kriegsziele erreicht. Das war's jetzt für uns, ja. Das würde auch sofort Entspannung natürlich bringen. Das sind die zwei Trümpfe, wann die gezogen werden. Der erste, China, der läuft ja schon. Der zweite, Trump, müssen wir abwarten. Im Augenblick sind die martialischen Äußerungen auf beiden Seiten, auf iranischer und amerikanischer Seite, natürlich noch gewaltig.
Viele fürchten auch einen Energiepreisschock. Also, dass ab Sommer dadurch dann auch noch die Inflation steigen könnte und dass dann in vielen Bereichen die Unsicherheiten eben noch wachsen.
Ich könnte jetzt jede Räuberpistole jetzt erzählen, dass der Ölpreis auf 200, 300 geht, kein Gas mehr kommt, dass Tanken zum Luxus wird wie Champagner und Steak oder Kaviar. Das wird die Wirtschaft natürlich dramatisch handicap, machen wir uns bitte nichts vor. Aber nochmal. Längerfristig macht es keinen Sinn, rational einen langen Krieg zu haben. Und das ist das Schöne eben auch, wir müssen zwischen der Mengen- und Preiskomponente ein bisschen unterscheiden. Europa, Deutschland, wir kommen mehrheitlich unser Öl aus den USA, aus Kasachstan, aus Norwegen. Die Straße von Hormuz spielt nicht die große Rolle. Natürlich die Terminmärkte, die Angst, diese reflexartigen Angstpsychosen sorgen dafür, dass die Preise durch die Decke gehen. Aber what goes up can come down, müsste man es formulieren. Jede Entspannung wird natürlich auch in die andere Richtung dann auch gemünzt. Und wenn der Iran selbst gar nicht mehr sein Öl oder sein Gas exportieren kann, gibt es auch kein Geld mehr.
Aber dass die Inflation sich wahrscheinlich erhöhen wird mit ein bisschen Zeitverzug, das ist ja schon relativ wahrscheinlich.
Ja, die Inflation wird steigen. Auch die US-Notenbank hat ja gesagt, in diesem Jahr auf 2,7, im nächsten Jahr dann 2,2. Die Richtung werden dann südwärts gerichtet. Das passt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man nicht unbedingt die Zinsen erhöhen will. Man will es eigentlich nicht. Nochmal, null Bock auf Zinserhöhung. Ja, aber klar ist das machbar. Dann ist natürlich die Frage, schaut man darüber, wenn es zu dieser Inflationsbeschleunigung kommt, schaut man darüber hinweg? Ja, nach dem Motto, danach wird es auch wieder deutlich besser. Klar, wenn der Ölpreis dann wieder sinkt, ist auch die Inflationsentspannung wieder da. Ja, wohl wissen, das gehört auch allerdings auch zu weit dazu. Die US-Notenbank hat ja ein Trauma mit nur transitorischer, vorübergehenden Inflationserhöhung nach Wiedereröffnung 2022 nach Corona. Da hieß es ja auch, dass nur diese Inflationsbeschleunigung ist nur vorübergehend. Heute wissen wir, nein, sie war länger und sie musste mit Zinserhöhungen bekämpft werden. Also von daher wird sie verbal alles dafür tun, die Inflation zu bekämpfen. Aber noch einmal, die Probleme, die wir heute haben, wirtschaftlich und über die Verschuldung, sind so groß, dass man es bitte hinauszögert bis zum geht nicht mehr.
Schauen wir mal auf andere Anlageklassen. Der Bitcoin ist ja schon länger an den Markt irgendwie gekoppelt, hat natürlich auch verloren. Aber Gold, da sagt man immer, das ist in unsicheren Hafen so eine Anlaufstelle. Und auch diesmal war Gold dann keine Anlaufstelle.
Ja, Gold hält sich zumindest stabil. Ja, das muss man auch sagen, oder halbwegs stabil. Und bei Gold holt man jetzt Liquidität. Viele wollen jetzt Liquidität parken, einfach um zu warten, was kommt. Und also hat man auch Gold verkauft, zumindest über die Terminmärkte, fühlt sich nicht unbedingt, um hier dann ein bisschen Geld auch zu haben, um nicht weiter zu verlieren, grundsätzlich um Sicherheit zu haben. Denken wir an die vielen Vermögensverwalter, Kapitalanlagestellen, die natürlich dann auch ihren Kunden sagen wollen, wir haben für Sicherheit gesorgt. Das ist natürlich auch sehr wichtig in diesen Zeiten. Aber auch hier gilt, der Markt ist ein Eichhörnchen. Sobald es sich dann wieder in die andere Richtung bewegt, ist das Eichhörnchen relativ schnell wieder auf dem Baum.
Wie sollten sich die Anleger als Eichhörnchen denn jetzt zurzeit aufstellen? Die Nüsse unten verbutteln?
Klug werden Eichhörnchen sein und sagen, die Frage sich stellen, ist das der Untergang der Welt? Nein, es ist nicht der Untergang der Welt. Ich würde mindestens die regelmäßigen Ansparpläne weiterführen. Es gibt ja durchaus auch Branchen, die profitieren, die Rüstungsbranche, die Energiebranche. Ja, die Margen sind da viel höher, das wollen wir ja bitte auch nicht vergessen. Die typischen Defensivqualitäten, die Branchen, die werden die Dividenden ausschütten. Wir sind ja wieder in der Dividendensaison. Das ist natürlich positiv, aber es bringt ja jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, und was ich immer wieder sage, und da hat sich die Geschichte wiederholt sich da. 2008, die große Krise, Finanzkrise, was hatten wir nicht alles für Krisen? Wir haben uns immer wieder erholt. Davon gehe ich jetzt auch aus, weil die Menschheit mit Politikern nach meinem Dafürhalten immer noch gesegnet ist, die Menschen Verstand haben und die letzten Konsequenzen, negativen Konsequenzen scheuen und die Büchse der Pandora nicht komplett aufmachen. Also dabei bleiben.
Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Die italienische UniCredit hat bereits 30% an der Commerzbank und hat jetzt vor, ein Übernahmeangebot für 35 Milliarden an die zweitgrößte deutsche Bank abzugeben. Die Commerzbank winkt aber ab. Was kann da jetzt kommen? Ist es ausgeschlossen, dass eine Übernahme stattfindet?
Ja, ich sehe die Politik, die dagegen redet, aber die deutsche Politik hat auch ihre Beteiligung an der Commerzbank reduziert und an die UniCredit verkauft. Also da hätte man wissen müssen, was kommt. Also meiner Meinung nach ist, wenn man so auch die Entwicklung sieht, wird die UniCredit wohl, auch was man so hört von Analystenseite weiter, daran arbeiten, die Commerzbank zu übernehmen. Sie will das Mittelstandsportfolio haben, die Mittelstandskredite und so weiter. Und die Politik sollte bitte nicht heucheln und sagen, nein, die Commerzbank soll eigenständig sein. Die Politik hat nichts dafür getan.
Und würde dann ein großer europäischer Player entstehen, der durch Jobentlassungen sich auch nochmal deutlich besser aufstellen
das
würde?
Das ist immer die Argumentation der Politik. Wir brauchen European Champions, aber bitte nicht immer zulasten Deutschlands. Ja, ich verweise auf Höchst, auf Mannesmann, auf andere Dinge, ja, wo wir immer die europäische Karte gespielt haben und mit Personalfreisetzungen bezahlt haben. Also ein bisschen Egoismus ist durchaus angeraten. Wirtschaft ist keine Wissenschaft von St. Martin und Mutter Teresa. Es geht auch darum, dass wir unsere eigenen Interessen schonen. Ich bin ein Europäer, aber man muss auch nicht das letzte Hemd noch abgeben.
Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke, dass du heute da warst und danke Ihnen und euch, dass Sie dabei waren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.